Vino mit dem Doc. Der Gesundheitstalk zum Anstoßen.
Gesundheit hat mit Lebensfreude zu tun und es geht uns darum, wie werde ich alt in einem guten und gesunden Zustand und habe Freude am Leben. Und Wein gehört zur Lebensfreude, zumindest für mich, mit dazu.
Euer Podcast für ein genussvolles, langes und gesundes Leben voller Spaß und Lebensfreude. Mit Dr. Jan.
Ich sehe mich als Gesundheitscoach.
Und Katharina Gulaikow. Das Leben ist eine ständige Herausforderung. Nur finde ich, die Herausforderungen machen das Leben eben erst spannend. So weise Sprüche gibt es heute in der Folge vom Doc. Eine besondere Folge, denn neben Tipps für ein gesundes und frohes Leben enthält diese Folge von Vino mit dem Doc zum Thema vegane und vegetarische Ernährung vor allem auch einen großen Block gesellschaftspolitische Diskussion. Es wird also spannend. Ich wünsche gute Unterhaltung. Premiere, absolute Premiere. Wir sind das erste Mal bei mir zu Hause hier in Bremen. Lieber Doc, herzlich willkommen in meinem kleinen Zuhause.
Dankeschön, ich freue mich, hier sein zu dürfen und freue mich auch mal wieder in Bremen sein zu dürfen. Ich habe mir gerade überlegt, ich habe mir ja heute einen freien Tag genommen, Sie wohnen ja recht zentral, dass ich nachher nochmal Richtung Innenstadt gehen werde. Das Wetter ist wunderbar, also ich freue mich auch, hier sein zu dürfen.
Das lohnt sich auf jeden Fall. Es ist ja schön, einfach immer die Straße runter. Wenn der Doc ein Zuhause besucht, dann überlegt man natürlich, okay, welche Fallen stehen in meiner Wohnung? Was könnte er sehen? Ich habe die Erdnussbutter weggeräumt, die sehen Sie nicht mehr. Den Honig habe ich stehen gelassen, das hat er gesagt mal, das ist okay zur Not als Süßungsmittel. Und habe neues Obst und Gemüse eingekauft, damit Sie sehen, wie gesund ich mich ernähre. Hat's gewirkt? Ist es sofort aufgefallen?
Es hat sofort gewirkt, vor allem die Bananen sind also erstens bio und zweitens auch noch ein bisschen grün und unreif, also noch ein bisschen unreif will ich damit sagen. Und unreife Bananen sind ja besonders gut, also auch an Sie als Hörerinnen und Hörer, essen Sie ruhig hin und wieder grüne Bananen so oder unreife Bananen, so wie Frau Gulaikow das auch tut, denn, weil ich dann gar nicht weiß, ob Sie die essen, solange die noch unreif sind, aber ich unterstelle das mal, denn die unreifen Bananen sind ja besonders gut für die Darmflora, viel besser als die reifen Bananen, die ja relativ früh verstoffwechselt werden im Darm, die reifen Bananen, die unreifen Bananen gehen halt bis in den Dickdarm durch und von den unreifen Bananen, von diesem Ballaststoff ernähren sich zwei Darmbakterien, die besonders wichtig sind. Also das ist mir aufgefallen, mir ist auch noch was anderes aufgefallen, am Eingang unten, das war ja schon fast eine provokative Frage, es war ja eine Vorlage, Sie haben mir den Ball sozusagen 5-Meter-Raum gelegt ohne Torwart, ich muss das bloß einnetzen, das tue ich jetzt. Unten ist ein Fleischer. So, und wir haben aber jetzt keine Demo veranstaltet, sind da nicht reingegangen und haben rumgepöbelt, das würden wir natürlich auch nie tun, aber es ist mir aufgefallen, ja, aber Sie sind hier trotzdem eingezogen. Das ist sehr schön.
Genau, ich wohne über einem Fleischer, aber es ist auch der erste Fleischer, den ich in meinem Leben gesehen habe, der eine Käsetheke hat. Also falls man kein Fleisch mag, aber da würden Sie wahrscheinlich reingehen, weil es nach Fleisch riecht. Warum reden wir über Fleisch, Gemüse und Obst? Weil das heute unser Thema ist. Wir wollen über vegane und vegetarische Ernährung reden. Und das ist ja nicht nur zum einen ein Trend, dass immer mehr Menschen in Deutschland und weltweit sich Gedanken darüber machen, wie sie sich ernähren. Ich habe unterschiedliche Zahlen gefunden. Manche sagen 4% der Deutschen, manche sagen 10% der Deutschen ernähren sich vegetarisch. Vegan war so bei 1%. Ich glaube, kommt mal drauf an, aus welcher Richtung man sie betrachtet. Würden Sie sagen, das kommt so in etwa hin, lieber Doc?
Also ich kenne auch eine Zahl von 10%. Es gibt übrigens einen Bundesverband der Vegetarier und Veganer und da habe ich diese Zahl gelesen. Ich habe eine andere Zahl gelesen, 7%, also ungefähr das, was Sie auch sagen. Die Zahlen variieren ein wenig, aber wie man das auch dreht und wendet, es scheint in der Tat ein Trend zu sein. Wir können ja vielleicht noch also neben den Veganern, Vegetariern noch eine dritte Gruppe dazu nehmen, die Gruppe, die immer weniger Fleisch isst, aber nicht auf Fleisch ganz verzichten mag. Ich glaube, die nennt man Flexitarier. Über die Begrifflichkeit kann man streiten, aber wir haben eben in der Tat den Trend, dass immer mehr Menschen verstehen, dass es sinnvoll ist, wenig oder auch gar kein Fleisch zu essen.
Sie selber sind ja auch Vegetarier, da haben Sie ja schon oft drüber gesprochen oder es erwähnt bei den unterschiedlichen Podcast-Folgen, die wir aufgenommen haben und versuchen sich teilweise auch als Veganer. Wie läuft's?
Ja, vegan läuft eben nicht so richtig, das muss ich ehrlich sagen. Also ich war letzte Woche Samstag mit unserem Praxisteam unterwegs. Wir haben eine praxisinterne Veranstaltung gemacht, waren da in einem Hotel und gehen dann mittags immer noch essen. Und dann wurde ein Dessert angeboten und zu meinem Schrecken habe ich festgestellt, dass der erste Finger, der nach oben ging, mein eigener war. Und dieses Dessert bestand eben aus Kuhmilcheiweißen. So, und da habe ich im Nachhinein auch gedacht, das war eigentlich Mist jetzt. Das ist meine Antwort auf Ihre Frage. Also Also es ist die vegane Ernährung. Meine Frau würde sagen, soweit bist du noch nicht. Aber zu Hause ernähren wir uns nahezu vollständig vegan, aber wenn ich unterwegs bin, nicht, nein.
Das ist grundsätzlich schwierig, wenn man sich verschiedene Beiträge anschaut, so auch sich zu Hause selbst zu kochen mit Gemüse, dass es leicht unterwegs wird, einem das Fleisch sozusagen überall hinterhergeworfen. Gerade in Deutschland kommt man kaum durch eine Straße ohne eine Wurstbude zu sehen, das kann man sagen. Die Gründe, warum Leute sich vegetarisch ernähren, sind ganz unterschiedlich. Natürlich immer, wenn Lebensmittelskandale auf die Tagesordnung kommen, wir erinnern uns an BSE, wir erinnern uns an Schweinepest, wir erinnern uns an immer wieder gestiegene Antibiotikawerte in Fleisch und tierischen Produkten. Manchmal ist es auch der vorbeifahrende Tiertransporter, der einem zum Nachdenken führt. Was war es bei Ihnen, dass Sie angefangen haben, sich vegetarisch zu ernähren?
Das kann ich genau genommen gar nicht sagen, weil das ein jahrelanger Prozess war. Also meine Frau ist ja schon seit mehreren Jahren Vegetarier, im Übrigen auch mal mit einem Rückfall sozusagen. Und das Thema Ernährung ist bei uns, solange ich mit meiner Frau zusammen bin, ist das Thema Ernährung bei uns tagtägliches Thema, tagtägliches Thema. Und fast konsequenterweise haben wir irgendwann angefangen, uns eben auch über die Frage des Fleischkonsums Gedanken zu machen. Meine Frau war übrigens als Teenager schon mal Vegetarierin, hat das dann irgendwann wieder aufgegeben. Also irgendwann ist das bei uns zu Hause Thema geworden. Meine Frau hat dann vor, keine Ahnung, geschätzt 8 Jahren ihren ersten Versuch gemacht, als Vegetarierin zu leben, hat damals noch Fisch gegessen mit dazu, aber eben kein anderes Fleisch, hat das irgendwie 1-2 Jahre durchgezogen, hat es dann wieder aufgegeben, aber nur relativ kurz, ein halbes Jahr ungefähr, hat dann wieder angefangen, sich vegetarisch zu ernähren. Und konsequent bis zum heutigen Tage, so ist es bei uns also jahrelang Thema gewesen. Und ich habe mich lange nicht getraut, weil ich gedacht habe, ich kriege das nicht hin, ohne Fleisch zu leben. Und habe dann Anfang letzten Jahres das umgesetzt, mich vegetarisch zu ernähren und stelle heute nach einem Jahr fest, ich bin überrascht, wie einfach das ist. Es ist relativ problemlos, sich ohne Fleisch zu ernähren.
Der Vegetarismus, der hat eine sehr, sehr lange Tradition. Eine Quelle habe ich gefunden, die sagt, es geht zurück auf das 6. Jahrhundert vor Christus. Da lebte ein Mann, wir kennen ihn alle, er nennt sich Pythagoras und er sagte, alles, was der Mensch den Tieren antut, kommt wieder auf den Menschen zurück. Wie wichtig finden Sie die ethische Frage bei der vegetarischen Ernährung, dass man also ans Tierwohl auch denkt?
Das ist für mich der entscheidende Punkt, die ethische Frage. Und man kann es ja noch weiterspinnen. Sie haben gerade Pythagoras zitiert. Im Hinduismus geht man ja von der Reinkarnation aus, also von der Wiedergeburt. Und die Form, in der wir wiedergeboren werden, hängt so ein bisschen davon ab, wie wir uns in unserem vorherigen Leben verhalten haben. Und dann gibt es immer den etwas amüsanten Spruch mit einem Augenzwinkern, du solltest allein deswegen kein Fleisch essen, es könnte dein Großvater sein.
Wunderbar, das ist sehr schön. Herrlich. Ein Aspekt, der in den letzten Jahren auch immer weiter in den Vordergrund getreten ist, ist neben der ethischen Frage, also esse ich meinen Großvater oder nicht, natürlich auch die Umweltfrage, Umweltbelastung. In diesen Tagen hat die Bundesregierung gerade eine neue App herausgebracht, wo ich messen kann durch meinen täglichen Verbrauch und wie ich lebe, wie mein CO2-Abdruck so ist. Eine große Rolle spielt dabei natürlich auch das, was ich esse. Esse ich Fleisch, ist mein CO2-Abdruck immer größer. Rindfleisch liegt da ganz weit vorne. Landwirtschaft und Nahrungsmittelindustrie verursachen 1/3 der menschgemachten Treibhausgasemissionen. Ist das auch ein Punkt, an den man denken sollte, beziehungsweise an den Sie bei Ihrer Ernährung denken?
Also man sollte unbedingt daran denken. Und wenn ich das nochmal aufgreifen darf, was Sie gerade gesagt haben, die CO2-Produktion von den Tieren ist derart hoch, weil wir eben eine derartige Menge von Tieren halten müssen, für die Menge, die die Deutschen, die Europäer und die Weltbevölkerung verzehren möchte, dass in Deutschland, wenn wir von heute auf morgen kein Fleisch mehr essen würden in Deutschland, bräuchten wir uns über die CO2-Verpestung sozusagen durch Automobile und Flugverkehr keine Gedanken mehr zu machen, weil die CO2-Verpestung oder Emission, wie auch immer, der Tiere, die wir halten, höher ist als die des Autoverkehrs zuzüglich des Luftverkehrs. Also derart dramatisch ist das. Und wir können ja vielleicht mal ein paar Zahlen nennen. Wir haben in Deutschland 4 große Schlachtbetriebe. Der größte ist Tönjes. Die schlachten pro Tag 50.000 Schweine. Pro Tag 50.000 Schweine. Das heißt also, wenn ich das jetzt mal so für mich hochrechne, so ungefähr, mal 4, gehen wir mal davon aus, der zweit-, dritt- und viertgrößte schlachten in ähnlicher Größenordnung, dann haben wir ungefähr 200.000 Schweine, die pro Tag geschlachtet werden. Dann kommen noch diverse mittlere und kleinere Schlachtbetriebe hinzu. Also ich gehe mal davon aus, es werden in Deutschland wohlgemerkt ungefähr 250.000 Schweine tagtäglich geschlachtet. Das sind nur die Schweine. Da haben wir jetzt keine Rinder aufgezählt. Da haben wir kein Geflügel aufgezählt. Das ist ja beim Geflügel ist ja eine unermesslich hohe Zahl. Die wusste ich auch mal. Die habe ich mittlerweile wieder vergessen. Das ist, also es geht, glaube ich, in die Millionen. Vielleicht nicht pro Tag, aber das ist eine irre Zahl, was wir an Geflügel tagtäglich umbringen. Das heißt also, es ist eine derartige Menge an Vieh, die wir da umbringen, dass man sich leicht vorstellen kann, dass das diverse Probleme hat. Sie haben das CO2 angesprochen. Wasserverbrauch, das ist ein anderes Thema. Die Tiere brauchen natürlich Wasser. Dann Weidefläche, natürlich brauchen die Tiere oder landwirtschaftliche Fläche, natürlich brauchen die Tiere oder braucht die Landwirtschaft für die Mast, für die Zucht landwirtschaftliche Fläche, die man natürlich auch anders nutzen könnte. Dann geht Stickstoff in den Boden. Es sind also ganz, ganz viele Aspekte, Artenvielfalt. In Bayern ist jetzt irgendwie ein Volksbegehren oder Volksentscheid gewesen. Da geht es offensichtlich um die Bienen. Letztendlich geht es um Artenvielfalt. Die Artenvielfalt sinkt bei den, wie heißen die ganz kleinen? Bei den Insekten, genau. Die Artenvielfalt bei den Insekten sinkt. Übrigens nicht nur durch die Landwirtschaft, aber eben auch durch die Landwirtschaft und eben auch durch die Tierhaltung. Das heißt also, wir haben derart viele Aspekte. Ich nenne die jetzt mal oder fasse die mal unter dem Oberbegriff Umwelt zusammen, die wir zu berücksichtigen haben, wenn wir uns mit dem Thema Ernährung beschäftigen. Es ist übrigens jetzt jüngst eine Veröffentlichung erschienen in einer der renommiertesten medizinischen Fachzeitschriften, dem Lancet, einer der renommiertesten Fachzeitschriften in Europa wohlgemerkt. Da hat über mehrere Jahre eine Kommission von Experten, also ungefähr 35 Experten, haben mehrere Jahre sich mit dem Thema Ernährung beschäftigt und die Frage gestellt, in welcher Form sollten wir uns künftig ernähren? Und da spielen Umweltaspekte, Klimawandel eine wesentliche Rolle. Und eins der Fazite dieser Kommission ist, wir müssen weniger Fleisch essen. Punkt. Also Ihre Frage war, welche Rolle spielt der Umweltaspekt? Eine wesentliche auch mit. Ich würde es durchaus auch unter dem Gesichtspunkt Ethik mit zusammenfassen.
Zahlreiche Gründe also, warum es gut wäre, auf Fleischkonsum oder auf tierische Produkte zu verzichten. Ich glaube, das ist ja ein sehr, sehr schwieriges Thema, in Deutschland darüber zu sprechen. In anderen Ländern ist es wahrscheinlich gleich, weil sich oft die unterschiedlichen Gruppen, also die Vegetarier, die Veganer, die Lacto-Vegetarier, was es alles gibt und die Fleischesser, sich immer gleich wieder anfeinden. Deswegen ist es wieder gut, dass wir ausgewogen sind, sie vegetarisch mit dem Versuch in die vegane Richtung zu gehen. Was haben Sie vorhin gesagt? Flexi-Vegetarier.
Flexitarier nennt man die, glaube ich, ja.
Ich würde mich einfach als essender Mensch bezeichnen, der versucht, ein Bewusstsein dafür zu haben und zu gucken, was er isst. Ich esse Fleisch nicht viel, zu Hause selten. Wir haben in einer der letzten Folgen darüber gesprochen, was wir uns vornehmen fürs neue Jahr. Und bei mir steht da jetzt auch im Kalender drin, einmal die Woche Fleisch. Im Urlaub gerade hat es überhaupt nicht funktioniert, weil ich in einem Land war, glaube ich, die sich grundsätzlich von Hühnern ernähren. Also ich habe keine Hühnerfarm gesehen wie in Deutschland, aber irgendwo müssen sie herkommen. Es ist eine Herausforderung. Es ist gar nicht so leicht, außer man entscheidet sich dafür. Jetzt rede ich mich gerade wieder um Kopf und Kragen, was ich eigentlich sagen wollte. Die fleischessenden und nicht fleischessenden Menschen bekriegen sich sehr gerne oder fühlen sich schnell angegriffen, wenn man darüber spricht, wie viel oder wie sollte man sich ernähren. Wir denken nur daran, ich glaube, die Grünen haben es mal gemacht oder bringen immer mal wieder den Vorschlag, nicht mehr als einmal Fleisch in der Woche und auch da werden sie zerrupft sozusagen. Warum muss man sich denn so bekriegen?
Das ist ja schon fast eine tagespolitische Frage, die Sie mir da stellen. Warum muss man sich so bekriegen? Das ist ja vielleicht etwas, was zu unserer Zeit gehört. Empörung ist ja etwas, was sehr in ist. Und ich glaube, wir haben viele Menschen, die gerne empört sind. Und wahrscheinlich haben wir auch viele Menschen, die nur Anlässe suchen, sich empören zu können. Und hier ist es eben in der Tat so, dass die Nicht-Fleischessenden und die Fleischessenden sich leicht auf den Schlips getreten und angegriffen fühlen, aber auch leicht angreifen. Und das ist sehr, sehr schade, weil das die Diskussion natürlich massiv erschwert. Und ich glaube, es ist an der Zeit oder es wäre schön, wenn man die Thematik nicht fundamentalistisch betrachtet, wenn man nicht als Tierschützer meint, man muss jetzt bei den Landwirten einsteigen und da irgendwelche in irgendeiner Form kriminell werden. Das ist für mich völlig, völlig unverständlich. Ich wünsche mir eine sachliche Debatte über dieses Thema, was ja eben, ich sagte es gerade schon, mittlerweile auch wissenschaftlich in sehr sachlicher Form diskutiert wird. Ich wünsche mir, dass diese, ja vielleicht sogar von der Wissenschaft aus, die Debatte in die Bevölkerung, in das Land geht, aber eben in einer sachlichen Form geführt wird. Und mein Anspruch ist auch nicht, zu verbieten, zu sagen, so, du darfst jetzt kein Fleisch mehr essen. Deswegen habe ich ja einleitend etwas suffisant gesagt, wir sind auch nicht zu dem Fleischorden reingegangen und haben da demonstriert. Auf die Idee würde ich nie kommen. Ja, wenn jemand der Meinung ist, er möchte Fleisch essen, dann soll er das tun. Und wenn jemand der Meinung ist, er möchte Fleisch verkaufen, dann soll er das auch tun. Was ich mir nur wünsche, ist, dass immer mehr Menschen verstehen, in welcher Form Tiere gehalten werden, in welcher Form Tiere umgebracht werden, also wie ihr Lebensmittel sozusagen, ihr Produkt entsteht, was sie verzehren. Und ich bin mir übrigens sicher, wenn das in sachlicher Form stattfinden würde, dann würden automatisch, und zwar auf freiwilliger Basis, mehr Menschen auf Fleisch verzichten oder immer weniger Fleisch essen. Also in der Quintessenz, ich wünsche mir eine sachlichere Debatte. Die würde allen nutzen, ganz sicher auch den Tieren.
Anfeindungen? Da stehen natürlich die Landwirte auch immer hoch im Kurs, die sich natürlich schlecht behandelt fühlen. Verständlicherweise sind die Landwirte schuld an teilweise schwierigen Produktionsbedingungen von Fleisch?
Also ich finde den Begriff Schuld unglücklich gewählt. Vielleicht ist es eher Verantwortung oder vielleicht ist es einfach, sollten wir die Mechanismen hinterfragen. Die Landwirte werden, das ist in der Tat auch meine Beobachtung, sehr leicht in die Buh-Mann-Ecke gestellt. Wir haben in letzter Zeit mehrere Bilder gesehen, bei denen Tierschützer natürlich bei den Landwirten eingestiegen sind. Und die Landwirte haben dann schlechten Ruf, kriegen schlechten Ruf. Den Landwirten unterstellt man ja auch, dass sie im Zweifelsfalle vom Staat immer rausgeboxt werden und so weiter. Die Landwirte haben aber ein ganz anderes Problem. Die Landwirte wollen, wie jeder, wie Sie, Frau Gulaikow, wie ich, wie unsere Hörer, am Ende gut leben. Sie müssen also irgendwie die Produkte, die sie herstellen, auch verkaufen. Die Landwirte stehen aber einer, ja, ich möchte fast sagen, Macht von Abnehmern gegenüber. Wir haben einige Supermarktketten in Deutschland, das sind aber nicht viele. Und diese Supermarktketten sind auch wiederum zusammengeschlossen. Es sind, glaube ich, nur 4 oder 5 oder 6 große Gruppen, die da mit den Landwirten verhandeln. Und diese Gruppen haben natürlich Gruppen von Supermärkten meine ich jetzt, haben natürlich eine Riesenmacht, die Preise zu drücken und tun das auch. Und ein Landwirt, der seine Produkte verkaufen will und einen immer weniger geringeren Erlös bekommt für sein Fleisch, für seine Milch, im Übrigen auch für sein Getreide und so weiter, muss natürlich dann irgendwo einsparen. Und er hat natürlich auch fast die Verpflichtung, sich immer weiter zu vergrößern. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden, es ist so. Hinzu kommt, dass die Subventionen für die Landwirte so aufgebaut sind, dass ein Landwirt, dass er je mehr Subvention bekommt, umso größer er ist, umso größer sein Hof ist, je mehr Vieh er hat. Das heißt, der Landwirt hat eigentlich gar keine andere Chance, als irgendwo einzusparen und sich parallel zu vergrößern. Der Landwirt, und das ist die Quintessenz für mich, ist zumindest der Falsche, der hier zu kritisieren ist. Er ist eben Teil des Spieles, so möchte ich das mal nennen. Viele Landwirte machen das übrigens ausgesprochen gerne, was sie tun. Ich glaube sogar, dass viele Landwirte ihre Tiere, na, ich will nicht sagen lieben, aber zumindest schätzen. Und wenn wir in der Diskussion uns Gedanken machen, an welchen Schrauben ist zu drehen, dann glaube ich, sind die Landwirte eher oder haben die letzten Schrauben in der Hand, an denen wir drehen sollten. Es sind eher die Supermarktketten, da ist darauf zu achten aus meiner Sicht, dass keine Monopole oder Polypole entstehen, wobei mein Gefühl ist, dass die Politik da relativ wenig Interesse hat, dass also wirklich die Regeln der Marktwirtschaft eingehalten werden, die ja nichts anderes besagt, dass wir möglichst viele Anbieter haben wollen. Und wenn den Bauern irgendwann mehr Abnehmer gegenüberstehen, dann haben sie natürlich auch eine größere Möglichkeit, über die Preise zu verhandeln. Und dann wird das, was sie verkaufen, einfach teurer.
Das wird so leicht aber nicht passieren. Da ist der Kapitalismus, sagen wir mal, anders aufgestellt. Stichwort war am Anfang der Folge das Thema Antibiotika im Fleisch. Lange Zeit ein großer Skandal. Ist das noch Thema?
Also es war in der Tat Jahre und offensichtlich Jahrzehnte so, dass in der Tiermast Antibiotika eingesetzt wurden. Die sind irgendwann verboten worden, werden also für die Tiermast nicht mehr verwendet. Ist aber trotzdem nochmal spannend zu beleuchten, weil Sie, liebe Hörerinnen und Sie, liebe Hörer, natürlich mittlerweile ja wissen, dass ich ein großer Freund, Achtung, jetzt kommt Ironie, ein großer Freund von Antibiotika bin. Also Antibiotika sind eben ganz, ganz kritisch zu hinterfragen. Spannend ist Folgendes. In der Landwirtschaft ist offensichtlich irgendwann mal aufgefallen, dass Antibiotika zur Mast führen. Das hat im Übrigen dann die Wissenschaft, die humanmedizinische Wissenschaft, veranlasst, sich die Frage zu stellen, woher kommt das? Und als ich mit dem Thema konfrontiert wurde, habe ich einfach mal bei meinen eigenen Patienten nachgefragt, die Antibiotika bekommen haben, und siehe da, subjektiv ist mein Eindruck in der Tat, wer Antibiotika schluckt, nimmt leicht zu. Es war in der Tiermast also lange Zeit so, dass Antibiotika in relativ niedriger Dosierung gegeben wurden. Man braucht offensichtlich für eine Mast durch Antibiotika auch gar nicht eine relevante Dosierung. Es reicht eine geringe Dosierung. Das wurde eben über viele Jahre, über viele Jahrzehnte gemacht. Bis heute ist im Übrigen nicht ganz klar, warum das funktioniert. Wahrscheinlich, also warum Antibiotika zur Mast, zur Gewichtszunahme führen, wahrscheinlich geht das über die Darmflora, die durch den Einsatz von Antibiotika verändert wurde. Tatsächlich ist heute aber so, dass in der Tiermast wohlgemerkt Antibiotika keine Rolle mehr spielen, also zum Messen der Tiere, sehr wohl aber natürlich in der Tiermedizin, in den Ställen. Natürlich wird dort sehr leicht, leichter als in der Humanmedizin, noch leichter möchte ich sagen, als in der Humanmedizin werden Antibiotika gegeben, weil viele Landwirte natürlich und die Tierärzte dann auch die Sorge haben, wenn ein Tier krank ist und die Tiere ja recht eng beieinander leben, dass sich das von einem auf das andere Tier überträgt mit allen Konsequenzen. Also wird dort sehr leicht, leichter, ich wiederhole mich, leichter als in der Humanmedizin mit Antibiotika gearbeitet, und der Verbrauch an Antibiotika in der Veterinärmedizin, also in der Tiermedizin, ist auch in der Tat deutlich höher als in der Humanmedizin.
Aber zurück zu meiner Frage, ist es noch so ein Thema?
Um die Frage nochmal klar zu beantworten, in der Tiermast spielen Antibiotika heute keine Rolle mehr.
Ich glaube, alle haben ja augenzwinkern verstanden, dass sie ja grundsätzlich kein Fan von Antibiotika sind. Überhaupt es zu verschreiben, außer es ist so richtig notwendig, kann ich das so sagen. Und natürlich auch nicht, dass man es nebenbei über Produkte aufnimmt. Wir kommen einmal dazu, was denn jetzt eigentlich passiert mit mir, wenn ich auf tierische Produkte verzichte. Fangen wir mal mit dem Fleisch an. Das ist ja bei Vegetariern das Hauptthema, kein Fleisch und dann vielleicht auch kein Fisch zu essen. Welchen Vorteil hat das für mich?
Ich muss mich ja irgendwo von ernähren. Und eine Erfahrung, die ich selber gemacht habe, war, wenn ich weniger Fleisch esse, esse ich mehr von den anderen Dingen. Und wenn ich mich mit der Thematik einigermaßen beschäftigt habe, also weiß, was ich essen kann, welche alternativen Möglichkeiten ich habe, dann greife ich automatisch zu mehr pflanzlichen Lebensmitteln, zu mehr Hülsenfrüchten, zu mehr Gemüse im Ganzen und natürlich auch Fleischersatzprodukten. Dazu kommen wir gleich noch. Ich ernähre mich also bunter. Sie erinnern sich, bunt heißt eben auch viele sekundäre Pflanzenstoffe und deren gesundheitliche Potenz ist hinlänglich bekannt. Das heißt also, wer sich fleischarm oder fleischfrei ernährt, wird sich automatisch gesünder ernähren, weil er automatisch mehr Gemüse isst, wahrscheinlich irgendwann Gemüse in großer Menge, und das sind die Lebensmittel, also das, was uns wirklich Power und Energie gibt. Das ist das, was uns eben gesund erhält.
Ich glaube, was viele Angst haben, ist, dass sie nicht satt werden, ne? Weil so ein Stück Fleisch, das füllt ja richtig den Magen. Und ist das so? Also sie sehen jetzt nicht verhungert aus.
Nein, also ich habe in der Tat auch keinen Hunger gelitten seither. Ganz im Gegenteil, ich finde, dass mein persönliches Essen eher variantenreicher, eher schmackhafter geworden ist. Gemüse ist ja nicht das Einzige. Man kann ja, es gibt ja heute wunderbare Fleischersatzprodukte aus Soja und aus Seitan, teilweise wahnsinnig lecker. Sie können natürlich die Kohlenhydrate essen, die Sie auch vorher gegessen haben. Nudeln, Kartoffeln. Sie werden als Soßenersatz, wenn Sie sich irgendwann vegan ernähren, viel mit Cashew-Mousse machen, was übrigens auch sättigt. Nüsse sind ja auch etwas, was sehr gut sättigt. Das heißt also, die Varianten sind relativ groß und Sie werden genauso satt wie vorher und werden sich im Zweifelsfalle gesünder ernähren.
Was macht das mit meinem Körper, wenn ich Fleisch weglasse?
Naja, wenn Sie Fleisch weglassen, essen Sie ja automatisch mehr von anderen Dingen. Das haben wir jetzt gerade ausgeführt. Sie führen Ihrem Körper also mehr Power zu. Im Zweifelsfalle werden sie mehr Kraft haben, sie werden mehr Energie haben. Es lohnt im Übrigen immer, gerade wenn man entzündliche Erkrankungen hat, mal das Fleisch wegzulassen. Warum? Im Fleisch ist auch Arachidonsäure weg, ein Entzündungsförderer. Das heißt also, wenn sie weniger Fleisch essen, haben sie auch weniger Entzündungsförderung, die sie zu sich nehmen. Dafür essen sie von anderen Dingen mehr. Ich habe gerade von Cashewmus gesprochen, ich habe von Sojaprodukten gesprochen, ich habe von Gemüse gesprochen. Das sind Dinge, die ihnen Power und Energie geben. Das heißt also, ich bringe es nochmal auf den Punkt, auf der einen Seite stärken sie ihre Abwehrkräfte und auf der anderen Seite geben sich einfach mehr Power. Im Zweifelsfall fühlen sie sich besser.
Ich habe gelesen, auch es gibt auch Krankheiten, die Vegetarier, von denen Vegetarier nicht so häufig betroffen sind. Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Warum?
Ja, das ist eine etwas schwierig zu beantwortende Frage. Also in der Tat ist bekannt, dass Vegetarier weniger häufig übergewichtig sind. Vegetarier sind auch tendenziell gesünder, haben weniger Herzinfarkt und Schlaganfall. Das kann mehrere Gründe haben. Wenn ich es mir jetzt einfach machen würde, würde ich sagen, klar, die ernähren sich einfach gesünder. Ich habe es ja gerade erzählt, die essen mehr Obst, die essen mehr Gemüse. Dann haben sie mehr Vitamine, haben sie mehr sekundäre Pflanzenstoffe, haben Power und Soja ist ja auch gut, gerade für die Frauen. Also die ernähren sich einfach besser. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Die zweite Hälfte der Wahrheit ist auch, dass Vegetarier in der Regel sich sehr intensiv mit dem Thema Ernährung beschäftigen. Das heißt, wir haben ja eine bestimmte Klientel, die eher, sagen wir mal, gesundheitsaffiner ist. Man muss also Ehrlichkeit halber sagen, es gibt wahrscheinlich zwei Aspekte, warum Vegetarier weniger dick sind und ich sage es mal ganz einfach, weniger krank sind. Der eine Aspekt ist eben in der Tat die gesündere, ich nenne das jetzt mal die bessere Ernährung. Der andere Aspekt ist aber auch der grundsätzlich bewusstere Umgang mit Leben, mit Gesundheit und mit Ernährung.
Thema, und das auch schon seitdem ich denken kann, ist immer, oh, Vegetarier und da Veganer erst recht, die sind ja mangelernährt. Denen fehlt ja was, was ich sonst über tierische Produkte zu mir nehme. Thema sind da Vitamine, zum Beispiel B12, Eisenmangel, großes Thema gerade für Frauen. Ist das so? Und wenn ja, wie kann ich es vermeiden?
Also es lohnt sich ja grundsätzlich mit dem Thema Gesundheit und Ernährung zu beschäftigen. Einfach wenn Sie möglichst lange leben wollen, wenn Sie in einem möglichst guten Zustand möglichst alt werden wollen, ist es sinnvoll, sich frühzeitig mit der Frage zu beschäftigen, was kann ich tun, um meinem Körper sozusagen die Schatzkammer für meine Gesundheit zu erhalten, kraftvoll zu erhalten, voller Freude zu erhalten und so weiter. Das lohnt natürlich auch für einen Vegetarier und für einen Veganer. Und in der Tat sollten Vegetarier und Veganer ein paar Dinge wissen. Es gibt in der Tat einige Substanzen, bei denen sie eher mangelbedroht sind als Fleischesser. Das sind einmal die B-Vitamine. Die B-Vitamine sind ja eine ganze Familie. Hier besonders das Vitamin B12, das Eisen, dann auch das L-Carnitin. Das weiß kaum jemand. L-Carnitin ist, Carne heißt übrigens Fleisch, kommt aus dem Lateinischen. Und das Carnitin ist eine vitaminähnliche Substanz. Was ich gerne mache bei meinen Patienten, auch bei mir natürlich, und was ich Ihnen empfehle zu tun ist, wenn Sie Vegetarier sind, Veganer sind, kontrollieren Sie hin und wieder Ihr Eisen, kontrollieren Sie Ihre B-Vitamine, da kann man wunderbar einen kleinen Trick anwenden. B-Vitamine sind, wie gesagt, eine ganze Gruppe. Das ist natürlich auch eine Kostenfrage, man muss das in der Regel selber bezahlen. Da kann man eine Aminosäure im Blut bestimmen, die heißt Homozystein. Von dieser Aminosäure ist bekannt, dass sie hochgeht, wenn B-Vitamine fehlen. Also lassen Sie Ihr Eisen bestimmen, lassen Sie, wenn Sie das Eisen bestimmen, bitte auch den Eisenspeicher Ferritin bestimmen. Sonst können Sie keine adäquate Aussage bekommen über die Frage, habe ich genügend Eisenblut? Lassen Sie das Homozystein bestimmen, habe ich gerade erzählt, warum. Damit haben Sie eine gute Aussage über alle B-Vitamine. Dann würde ich das B12 nochmal separat bestimmen. Da bestimmt man im Optimalfall die Transportform des B12, Holotranscobalamin heißt die, und ruhig das L-Carnitin. Und wenn Sie dann merken, dass Ihnen irgendwo was fehlt, dann ergänzen Sie, supplementieren Sie, so heißt der Fachbegriff. Also ergänzen Sie einfach mit Vitamin, ist überhaupt kein Problem. Ich fasse den Punkt nochmal zusammen. Als Vegetarier, als Veganer haben Sie die gute Chance, sich super zu ernähren, sich gesünder zu ernähren. Und wenn Sie ein, zwei Dinge beachten, sind Sie mit Sicherheit auch mit allem gut versorgt, wahrscheinlich sogar besser versorgt als die meisten Fleischesser.
Eiweiße sind auch immer ein Thema. Wo kriege ich die her?
Pflanzliche Eiweiße ist auch überhaupt kein Problem. Also statt Kuhmilch können Sie wunderbar Sojamilch trinken, Sie können Hafermilch trinken, Sie können Reismilch trinken, Sie können Mandelmilch trinken. Also mir fallen mehr Pflanzenmilchsorten als tierische Milchsorten ein. Das kann man auch sagen, gibt auch Ziegenmilch, okay. Also Sie haben ganz, ganz viele Varianten. Und gerade die pflanzlichen Eiweiße dürfen Sie gerne mehr. Es sind Hülsenfrüchten, sind super viele Eiweiße enthalten. In Soja, wir hatten gerade die Sojamilch, sind super viele Eiweiße enthalten. Es gibt Sojawürstchen, Seitan, es enthält auch Eiweiß, es gibt ganz leckere Seitanwürstchen und Seitansteaks. Ich finde Seitan Fleischersatzprodukte leckerer als Sojaersatzprodukte. Man muss der Ehrlichkeit halber aber sagen, Seitan enthält Gluten, Klebereiweiß, Gluten. Es gibt Leute, die haben ein bisschen Probleme mit Gluten. Probieren Sie das aus. Also Sie haben wunderbare Möglichkeiten, sich auch adäquat mit Eiweißen auf pflanzlicher Basis zu versorgen.
Also alles gar kein Problem.
Naja, das ganze Leben ist ja, also wenn ich jetzt sagen würde, alles kein Problem, wäre das ja gelogen. Das ist so wie, Leben ist kein Problem, stimmt ja nicht. Das Leben ist ja eine ständige Herausforderung. Nur ich finde immer, die Herausforderungen machen das Leben spannend. Also es ist, vom Problem würde ich nicht reden, es ist eine Herausforderung. Alt werden ist auch eine Herausforderung. Tun Sie was für sich, tun Sie was für Ihren Körper, tun Sie was für die Tiere, beschäftigen Sie sich mit der Frage, will ich wirklich mitverantwortlich sein dafür, dass in Deutschland jeden Tag über 200.000 Schweine geschlachtet werden, oder möchte ich das eben nicht mehr? Möchte ich was für die Tiere, möchte ich was für meine eigene Gesundheit, machen Sie sich Gedanken darüber, beschäftigen Sie sich mit der Thematik und essen Sie immer weniger Fleisch und im Optimalfall am Ende gar nichts mehr an Fleisch, meine ich.
Wenn Sie das Schwein eben erwähnen, dann muss man, glaube ich, auch die Hühner erwähnen, weil ich habe mal einmal einen Spruch gehört, wenn du für 1,95 im Supermarkt einen Huhn kaufst und dich freust, dass du ein Schnäppchen gemacht hast, dann hast du echt was nicht verstanden. Das können wir unterstreichen, ne?
Und wenn du dich da am Ende dann noch darüber wunderst, dass es einen Skandal gibt um Hähnchenfleisch, dann hast du gar nichts verstanden. Und irgendein Buchautor hat mal geschrieben, wer ein Hähnchen für ungefähr 1,95 kauft, hat mit dem Kauf das Recht verwirkt, sich über einen Lebensmittelskandal zu echauffieren. Das unterschreibe ich so. Geflügelzucht ist, ja, wenn ich jetzt sage, dramatischer als, oder eine größere Tragödie als die Mast der Schweine und der Rinder, trifft es das wahrscheinlich nicht. Also jedes Schwein, das sterben muss, würde es wahrscheinlich anders sehen, als ich das jetzt gerade gesagt habe. Es ist mindestens ebenso dramatisch. Wir schlachten eine unglaublich hohe Zahl an Geflügel. Ich habe die exakte Zahl jetzt nicht vor Augen, aber sie ist unglaublich hoch. Und was passiert? Die Deutschen und die Europäer lieben vor allem Hähnchenbrustfleisch, also bekommt das Geflügel ein Kraftfutter, was besonders diesen Muskel oder diese Muskeln ernährt. Das wiederum führt dazu, dass das arme Geflügelvieh in den wenigen Tagen, in denen es lebt, sind glaube ich ungefähr 3 Wochen, irgendwann Haltungsschäden bekommt, weil dieser Muskel eben so groß wird, dass das Tier sich langsam nach vorne beugt, und wenn dann der Tod sozusagen die Erlösung bringt, nach ungefähr 3 Wochen wird also das Brustfleisch in Deutschland verkauft. Was passiert mit den Beinen? Die werden exportiert, subventioniert exportiert, teilweise in arme Länder, die natürlich auch Landwirte haben, die dann ihre Produkte wieder nicht loswerden können. Das heißt also, wir sind sozusagen durch unser Mast auch noch wesentlich mitverantwortlich, dass in anderen Ländern dieser Welt, beispielsweise auf dem afrikanischen Kontinent, die Landwirte nicht mehr konkurrenzfähig sind, mit allen Konsequenzen bis hin zur Flucht nach Europa. Also so hängt das eine mit dem anderen zusammen.
Auch wenn einem das alles bewusst ist, diese Themen sind ja alle nicht neu, die wir ansprechen, ist es, glaube ich, immer ganz gut, mal wieder drüber zu sprechen, ob das ein Thema für einen sein könnte, bewusster mit der eigenen Ernährung umzugehen. Wenn Sie unseren Podcast hören, dann tun Sie das sowieso schon. Thema bei der vegetarischen Ernährung ist auch immer, wann ist der richtige Zeitpunkt? Darf ich, wenn ich Vegetarier bin, wir beiden haben keine Kinder, zum Beispiel, wenn wir welche hätten, unsere Kinder schon gleich in die vegetarische Ernährung mit reinbringen, oder nehmen wir denen dann was weg, Nährstoffe, die sie brauchen, um groß zu werden? Was ist Ihre Meinung dazu?
Das ist eine ganz schwierige Frage, die Sie mir da stellen. Und ich gestehe, dass ich bin ja kein Kinderarzt. Das ist ein Thema, mit dem ich mich auch nicht beschäftigt habe. Ich versuche trotzdem eine Antwort. Ich weiß, dass es immer mal wieder Skandale gibt von Kindern, die vegan ernährt wurden und dann sterben, weil sie mangelernährt waren, an Vitaminen, an Mineralstoffen, vielleicht auch am L-Carnitin. Diese Skandale werden dann auch gerne massiv verbreitet, über die wird in großer Form berichtet. Ich denke, dass man auch Kinder gut und ausreichend vegetarisch ernähren kann. Ich denke, dass es dann aber auch notwendig ist, es wirklich ausgewogen zu machen, im Zweifelsfalle eben auch im Blut zu kontrollieren, wie ist es mit Eisen, wie ist es mit Vitamin B12, wie ist es vielleicht auch mit dem L-Carnitin, und sich schon Gedanken zu machen, dass man dann die Kinder eben nicht einseitig als reine Kohlenhydrat-Vegetarier, also als Nudel- oder Kartoffel-Vegetarier zieht. Also das meine Nicht-Experten-Antwort für Kinderheilkunde an dieser Stelle.
Eins kann man hinzufügen, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt auf jeden Fall die vegetarische Ernährung, und was für uns Große gut ist, kann ja vielleicht für die Kleinen auch nicht so schlecht sein. Ich glaube, beim Veganen muss man aufpassen, dass das, was Sie, glaube ich, gerade meinten, ne? Dass man so ein bisschen schaut, dass man rundum versorgt ist. Jetzt lächelt er mich wieder an.
Ich freue mich. Also Frau Gulaiko, Sie sind heute so wunderbar angefärbt. Sie waren ja gerade im Urlaub und haben echt Farbe gekriegt. Ich finde das total toll, und deswegen lächle ich Sie heute noch lieber an als sonst.
Ich weiß, Sie aus wie ein Idiot. Ich habe mich gestern gepellt und habe jetzt eine neue Röte in meinem Gesicht. Bis gestern war das noch so ein tiefbraun und jetzt ist es rot. Ja, was mache ich da, lieber Doc?
Also zunächst mal würde ich niemals sagen, dass Sie aussehen wie ein Idiot. Ja, das wäre auch gar nicht meine Empfindung gewesen. Ich kann jetzt aber noch mal genau hingucken. ja, Sie können sich eine wunderbare Hautcreme besorgen. Was Sie übrigens noch gut machen können, ist ein Multivitaminpräparat für Haut, Haare und Nägel. Es sollte Vitamin C enthalten. Es sollte Zink enthalten. Sie können übrigens auch Zink so nehmen. Zink ist ein wesentlicher Mineralstoff fürs Immunsystem, auch für Haut, Haare und Nägel. Also versorgen Sie sich adäquat mit Vitaminen. Achten Sie besonders aufs Zink, aufs Vitamin C, aufs Biotin, auf Vitamin H, und wird schon.
Das ist auch wie für Vegetarier. Gut. Lieber Doc, was wollte ich noch sagen? Ah, ich hatte noch einen schlauen Spruch aufgeschrieben. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt passt. Nö, den mache ich später. Der ist total gut. Ich habe gesehen, es gibt auch so Ernährungspyramiden für Vegetarier und für Veganer, wie man sich gut ernährt. Ganz unten steht ganz viel Wasser, ne, und nicht gezuckerte Getränke. Und dann kommt natürlich ganz viel Gemüse und so weiter. Und ganz oben am Ende der Spitze steht Alkohol und Zucker. Also man darf, aber nicht so viel. Was dürfen wir heute?
Ja, heute dürfen wir natürlich auch wieder einen Wein trinken. Ich habe uns mitgebracht einen Weißwein, den ist ein Demeter-Weißwein, sehe ich übrigens gerade, ist ein Bio-Weißwein, den habe ich von einem Weinhändler aus Gödens von der Landpartie, das ist ein Franzose, ein französischer Weinhändler, der mir wiederholt empfohlen worden ist, allerdings ein deutscher Wein, und den habe ich aber bei ihm gekauft. Das ist eine Trockenbeerenauslese, ein wunderbarer Dessertwein, Gewürztraminer, Trockenbeerenauslese, und ich gestehe, dass ich den heute mit Ihnen das erste Mal trinke. Also ich habe den bei dem Weinhändler verköstigt bekommen, habe den für gut befunden, und Sie erinnern sich, dass man Süßwein übrigens auch wunderbar zu Käse essen kann, nicht? Also vegetarisch, aber nicht vegan. Und das haben wir bei ihm auch gemacht. Wir haben den also probiert, oder ich habe den probiert bei ihm, zu einem sehr kräftigen Käse. Ich habe den wunderbar in Erinnerung, und den probieren wir beiden Hübschen heute.
Das machen wir, und weil ich heute alles durcheinander bringe, weil ich noch halb mit den Gedanken im Urlaub bin, unsere Zusammenfassung fehlt noch. Also die machen wir nochmal, während wir gleich dann im Abschluss zusammen das Glas erheben. Jetzt kann ich meinen super Spruch bringen: Zucker, Weißmehl und Chips sind vegan, aber keine gute Ernährung. Was wäre der bessere Weg?
Also zunächst mal, Sie können sich wunderbar vegetarisch bzw. vegan ernähren. Das ist von der praktischen Umsetzung her ein bisschen schwierig, wenn Sie in Restaurants unterwegs sind, wenn Sie sich mit Freunden treffen und so weiter. Vegetarisch sich zu ernähren ist heute im Übrigen auch in Restaurants kein Problem. Also Sie kriegen sogar mittlerweile im griechischen Restaurant eine vegetarische Ernährung. Also das geht ganz hervorragend. Sie ernähren sich im Zweifelsfalle gesünder, wenn Sie sich vegetarisch ernähren, weil Sie automatisch mehr Gemüse essen, weil Sie automatisch bunter essen. Und buntes Essen ist eben wegen der Vielzahl an Vitaminen, wegen der Vielzahl an sekundären Pflanzenstoffen super für die Power, für die Energie, für die Abwehrkräfte Ihres Körpers. Sie werden also gesünder. Sie können auch problemlos vegetarisch sich satt essen zu Hause. Wir hatten kürzlich, ich erlaube mir das noch eine Zusammenfassung mitzubringen, einen vegetarischen Grünkohl. Zu Grünkohl gehört ja in Deutschland Pinkel. Hatten wir natürlich ein Problem zu Hause. Haben wir uns eine Seitan, ich glaube, Bratwurst dazu geholt. War super lecker. Sie können auch vegetarische Steaks essen. Aus Seitan, aus Soja. Sie können also Kartoffeln mit Gemüse und eben einem vegetarischen Steak. Ich will damit sagen, Sie können wunderbar, mühelos und problemlos zu Hause vegetarisch und vegan essen und werden mit Sicherheit auch satt. Und ich erzähle auch gern nochmal oder empfehle auch gern nochmal für eine Soße, für eine vegetarische oder vegane Soße, Cashewmus geht hervorragend. Ist leider ein etwas teures Produkt. Cashewmus ist hochwertig, ist also auch etwas teurer, aber super, super lecker. Soßen aus Cashewmus. Also versuchen Sie es, essen Sie weniger Fleisch, variieren Sie, experimentieren Sie mit vegetarischem oder sogar mit veganem Essen und Sie werden sehen, dass Sie peu à peu, je mehr Gefühl Sie dafür bekommen, je mehr Gefühl Sie für die unterschiedlichen Varianten bekommen, dass es auch ganz leicht ist, sich vegetarisch zu ernähren. Ich erzähle Ihnen auch zum Abschluss noch mein vegetarisches oder veganes Frühstück. Haferflocken mit Milch, aber natürlich nicht mit einer Kuhmilch. Hafermilch, Sojamilch, Mandelmilch. Warum erzähle ich auch das noch? Um Ihnen noch einmal zu verdeutlichen, dass es ganz, ganz viele Varianten gibt, sich eben auch ohne Fleisch und ohne tierische Produkte zu ernähren. Tun Sie es, experimentieren Sie. Sie werden viel Freude haben, viel Experimentierfreude entwickeln und Sie ernähren Ihren Körper gesund. Sie geben ihm Power, Sie geben ihm Abwehrkräfte. Punkt.
Und noch ein Tipp vielleicht zum Schluss oder ein Tipp ist es gar nicht. Vielleicht noch was mitgeben zum Schluss, was auch wieder ein Tipp wäre. Aber wer auf Fleisch nicht ganz verzichten möchte, Sie haben es erwähnt, essen Sie wenig Fleisch, wenn Sie Fleisch essen. Wo sollte das Fleisch herkommen?
Naja, das habe ich einmal tief durchgeatmet, das haben Sie gemerkt.
Und gehört.
Und gehört, genau. Ich bin ja nicht nur Vegetarier, sondern bin durchaus auch ein Anhänger von Bio-Lebensmitteln. Ich würde natürlich eher Bio-Fleisch empfehlen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Tiere aus Biohaltung nicht zwangsläufig gesünder sind als Tiere aus konventioneller Ernährung. Dass es denen nicht zwangsläufig besser geht. Und ich glaube auch nicht, dass sie lieber sterben. Also meine Empfehlung, Sie haben ja genau genommen, haben Sie mir eine Suggestivfrage gestellt, Frau Gulaikow. Sie haben mir die Suggestivfrage gestellt und wollen das Antwort hören, kaufen Sie Biofleisch.
Ja, und regional vielleicht?
Ja, regional ist auch eine gute Idee. Gehen Sie auch mal hin zu Ihren Landwirten. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Landwirte Ihnen auch gerne ihre Höfe zeigen. Also die Tierzuchtbereiche kommt man, die Mastbereiche kommt man sicherlich nicht rein, auch aus hygienischen Gründen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Landwirte sich über jeden freuen, der mit ihnen ins Gespräch kommen will, weil die Landwirte aus meiner Sicht zu Unrecht auf der Buhmann-Seite stehen. Also kaufen Sie gerne regional, kaufen Sie gerne auch Bio. Zur Wahrheit gehört aber eben auch, dass auch diese Tiere nicht gerne sterben und dass auch diese Tiere nicht zwangsläufig ein wesentlich besseres Leben führen. Also Sie haben mich nochmal nach einem Appell gefragt, just do it. Und just do it heißt, try to eat less meat.
Also weniger Fleisch ist die Botschaft heute. Vielen Dank, lieber Doc, für Ihre Gedanken.
Ja, ich bedanke mich auch. Sehr schön.
Und Prost.
Und Prost, genau.
Ja, Prost. Diesmal gab es zum Ende nur einen Schluck Wasser, voll vegan eben. Woran lag es? Ja, ganz einfach. Der Doc hat mich ja zum ersten Mal in Bremen besucht und hat schlicht den Wein zu Hause vergessen. Aber kein Problem, in der nächsten Folge gibt es dann auch wieder einen kulinarischen Tipp für alle Weinliebhaber. Apropos nächste Folge, da widmen wir uns, Pock, 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 ja genau, dem Herzilein und kommen dabei auch am Thema Fußball nicht vorbei. Das wird spannend. Ich freue mich schon drauf. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Tschüss, sagt Katharina Gulaikow. Und danke fürs Liken, Teilen, Kommentieren und Weiterempfehlen.